Mark durchzuckte es. Er war plötzlich hellwach. Dass sie ausgerechnet hier standen, musste Sinn machen. Er hatte sein Problem einer moldawischen Pendelspezialistin geschildert, er hatte die Kräfte einer afrikanischen Hexe bemüht. Und nun standen sie hier, ausgerechnet hier. Eine von den beiden Damen musste ins Schicksal eingegriffen und den Zug zum Halten gebracht haben. Oder beide zusammen. Ihre geballten Zauberkräfte hatten den Baum einstürzen lassen. Hier in der kleinen Ansammlung von Häusern lebte es, das Ebenbild einer amerikanischen Puppe, das er suchte. Hoffentlich sprach es keine Mundart. Eigentlich war Mark immer davon ausgegangen, dass seine Zukünftige diesen schnarrenden amerikanischen Akzent in der Stimme hatte. Während sich Angelknotenfibelbesitzer und andere Menschen eine Dreiviertelstunde später in die bereitgestellten Busse quetschten, machte sich Mark zu Fuß in Richtung Ortschaft auf. Hier musste sie also leben, in diesem kleinen Biotop, das auf keinem Navigationssystem zu finden war. Am besten, er würde erst einmal einen zentralen Platz suchen, den Dorfbrunnen zum Beispiel. Einem Plakat für eine monatliche Jugendveranstaltung hatte Mark mittlerweile entnommen, dass er sich höchstwahrscheinlich in Oberwurzbach befand. Oberwurzbach, ein Ort, in dem es keine Frauen in weißen Lederhosen gab, die aus Flirtwänden kamen, höchstens in krachledernen. Eine Katze äugte aus einem Fenster skeptisch unter einer Gardine hervor und wandte sich dann ins Innere, als spräche sie zu jemandem am Wohnzimmertisch. Er ist jetzt da. Es existierte ein Dorfbrunnen und neben dem Rathaus auch ein Gasthof. Mit ziemlicher Sicherheit der einzige am Platz. Mit seinem ländlich-rustikalen Erscheinungsbild bildete der Gasthof Wandersruh nicht gerade das Pendant zu einem Hilton-Hotel. Aber sei's drum. Wenn seine Traumfrau hier zu finden sein sollte, war sie halt hier zu finden. Und wenn sie dort nicht hinter der Theke stehen würde, dann würde sie im Laufe des Abends dort auftauchen, ganz sicher. Man hatte ihn hierher geführt an den Ort des Treffens, und man würde sie hierher führen. Hinter der Theke stand sie schon mal nicht. Dieser Platz gehörte einer kleinen, älteren Frau, die Bierschaum mit dem Teelöffel abschöpfte und Mark argwöhnisch musterte. Fremde brachten ihr mühsam erarbeitetes Tageskonzept durcheinander. Die war auch noch nicht weiter als Bamberg gekommen. Von der Wand herab grüßten Hirschgeweihe und ein Wildschweinkopf. Aber konnte Mark jetzt Ansprüche stellen? Immerhin gab es hier auch Bier. Bier und Korn und ein Zimmer für die Nacht. Um 10 müssen sie aber raus. Da kommt die Putzfrau, herrschte ihn die Wirtin an. Ihr Konzept für morgen schien gefährdet. Wie lange ist denn die Wirtschaft geöffnet, wollte Mark wissen. Statt zu antworten, lachte die Alte nur, während der Schaum von Marks Bier abgelöffelt wurde wie klebriges Öl von einem verseuchten Sandstrand. Bitte antworten. Ja, wenn der Letzte weg ist. Und wann sei das, so ungefähr? Das ist verschieden. Hilfe, wenn das bloß nicht seine Schwiegermutter in Spee war. Er wollte lieber nicht gleich nach der Tochter fragen. Mark nahm einen großen Schluck Bier. Im Speisewagen des Zuges hatte er auch nicht gerade eine Wasserkur veranstaltet. Nicht lange, und er würde betrunken sein, im Gasthof Wandersruh, wo er in einem voluminösen Federbett unter einem Fuchskopf schlafen würde. Im Gegensatz zu der Weinrebendekoration aus Plastik schienen diese Tiere echt zu sein. Ihm gruselte. Er würde bestimmt träumen, dass der Fuchs spräche. Und dann würde eine Füchsin daraus, die ihm die Flirtleinummern ins Ohr kläffte. Marks Blick fiel auf ein Messingschild an der Wand. Es gibt kein Bier im Himmelreich, drum trinken wir es auf Erden gleich. Angestrengt starrte er auf die Tür, die die Wirtschaft von der Treppe zu den Gasträumen abgrenzte. Durch diese Tür musste sie kommen, die Puppe aus dem East Village, im Rena-Lange-Kostümchen. Und die Dorfbewohner, die sich am Stammtisch über den Ortsvorstand unterhielten und deren gemeinsames Interesse der Durst war, würden ihren traurigen Hundeaugen nicht trauen. Dann würde sie sich zu ihm setzen, weil ihr die Hexe für eine gegenseitige Anziehungskraft gesorgt hatte. Jeden Moment konnte es passieren. Das nächste Bier und der erste Korn zeigten ihre Wirkung, als die Tür abrupt aufgerissen wurde. Doch anstelle der schönsten Frau der Welt stand eine Person, die zwar nicht dick war, aber schon das, was man moppig, moppelig oder so ähnlich nannte. In Hannover-Schuhen, anstatt in Prada-Pantoletten. Auf dem Kopf trug sie eine Baskenmütze mit Teufelchenhörnern. Was war schlimmer, das oder die geweihten Köpfe an der Wand? Die Person reihte sich nahtlos in die Galerie ein. Das Schlimmste aber war, dass er sie auch noch kannte. Er kannte sie wirklich, es war Bettina Götsch aus der Anzeigen- und Marketingabteilung der Berliner Nachrichten. Das komplette Gegenteil war eingetroffen, Fülle statt Grazie. Das Hirschgeweih drehte sich, der Wildschweinkopf begann zu sprechen. Wollten die höheren Mächte ihn verarschen? Beobachten sie die Frauen in ihrer näheren Umgebung? Dabei hatte er die nähere Umgebung gewechselt. Die Götsch war nicht minder überrascht. Du? Statt Mundart musste Mark nun diese Stimme ertragen. Bettina schnaufte einmal tief und legte ihre Indio-Fausthandschuhe auf die Theke. Indio-Fausthandschuhe. Dabei gab es doch so hübsche mit Leopardenmuster. Du hast uns aber alle überrascht. Alle. Von einem Tag auf den anderen weg. Ja, ja, Resturlaub, antwortete Mark mürrisch. Bettina war auf dem Weg zu ihrer Schwester gewesen, die mit Mann und Kind und Pferd bei Nürnberg lebte. Ein Stau hätte sie aufgehalten, und im Dunkeln wolle und könne sie nun nicht mehr fahren. Nachtblind und so. »Da nehme ich doch mal...« »So ein Frankenwein«, sagte sie mit einem Tonfall in der Stimme, der die Augenbrauen der Wirtin vibrieren ließ. »Auch so eine Person, die egal ob es ihr schmeckte oder nicht, in Köln Kölsch trank, in Düsseldorf Alt und in Dublin Guinness. Da Mark schon etwas Alkohol in der Blutbahn hatte, hielt sich seine Menschenallergie in Grenzen. Entgegen seiner Art spielte er den Entertainer. Locker berichtete er von all dem, was er so hasste, gehasst hatte und immer hassen würde. Er berichtete von den dämlichen Staatssekretären, von den Nebelkrähenopfern, des Erpresserfotografen, von den Schlaglöchern Berlins. »Echt?« fragte Bettina zwischendurch mit einer Brezel im Mund, regelrecht interessiert. »Echt, du?« Sie öffnete den Mund, noch unsicher, ungläubig abwartend, um ihn dann zum Lachen noch einmal richtig aufzureißen. Zwischendurch war die Arbeitskraft der Wirtin gefordert. Ein Bier, ein Korn, ein Frankenwein. »Nein, lieber zwei Korn. Ich verstehe, dass die hier auf dem Land trinken,« führte Bettina an. »Ich würde überall trinken, wo ich mich länger aufhalten muss,« entgegnete Mark. Bettina war schnell so angeheitert, dass sie ihr Haarband löste und den Kopf an den Pfahl mit der Weinrebendekoration aus Plastik schmiegte. Mark war schnell so angeheitert, dass er nichts mehr wusste und wahrnahm. Zur Tür schaute er längst nicht mehr. »Scheiß auf die Prada-Pantoletten.«